Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
12.30 Uhr, Rendezvous. Die Mittagsinformationen von Schweizer Radio DRS. Machtdemonstration in Sri Lanka. Amtsinhaber Rajapakse lässt sich als Wahlsieger ausrufen und umstellt das Hotel seines Herausforderers mit schwer bewaffneten Soldaten. Fähigkeitsbeweis in Melbourne. Am Australian Open spielt sich Roger Federer ins Halbfinale. Später in der Sendung: Sehen und gesehen werden am WEF. Warum der Anlass trotz Kritik das Who is Who der Finanzbranche bleibt, auch beim 40. Mal. Und Lichterdimmen bei der Axpo. Der zweitgrößte Stromkonzern der Schweiz vermeldet einen massiven Gewinneinbruch. Das Resultat und das Geschäft mit dem Strom schauen wir im Tagesgespräch mit dem CEO Heinz Karrer genauer an. Am Mikrofon Ivana Pribakovic. Zuerst zum Nachrichtenüberblick mit Stefan Wüthrich.
Bei der Präsidentschaftswahl in Sri Lanka steht Amtsinhaber Rajapakse laut offiziellen Angaben vor der Wiederwahl. Das staatliche Fernsehen berichtet, Rajapakse habe nach Auszählung der meisten Wahlbezirke 5,2 Millionen Stimmen erhalten. Sein Herausforderer, der ehemalige Armeechef Fonseca, kam demnach auf 3,6 Millionen. Die Stimmung im Land ist gespannt. Oppositionsvertreter sprechen von Wahlbetrug. Laut Medienberichten ist das Büro der Wahlkommission von Soldaten umstellt. Ebenso umstellt ist das Hotel, in welchem sich Herausforderer Fonseca aufhält. Fonseca selbst gab an, er fürchte, dass er festgenommen werden könnte. Eine Computerpanne hat am Vormittag einen großen Teil der Schweizer Poststellen lahmgelegt. Die Kunden hätten nicht mehr bedient werden können, bestätigte die Post mehrere Medienberichte. Betroffen waren demnach die meisten der 2.500 Poststellen. Zahlreiche Filialen seien vorübergehend geschlossen worden. Als die Filialen am Morgen öffneten, hätten die Computer nicht gestartet werden können, so die Post. Kurz vor 11 Uhr konnte die Panne behoben werden. Die Ursache ist noch nicht bekannt. Die Axpo, die größte schweizerische Stromproduzentin, hat 2009 einen Gewinneinbruch erlitten. Der Gewinn ging um 43% zurück auf noch knapp 570 Millionen Franken. Unter anderem musste die Axpo mehr bezahlen für die Nutzung der Stromnetze. Auch konnte sie weniger Strom ins Ausland exportieren. Trotz den schlechteren Zahlen wird die Axpo das 1000 Megawatt Pumpspeicherwerk im Kanton Glarus wie geplant realisieren. Der italienische Autobauer Fiat will Ende Februar die Produktion 2 Wochen lang stoppen. In allen italienischen Werken würden die Bänder angehalten, kündigte der Konzern an. Betroffen seien 30.000 Beschäftigte. Als Grund für die Maßnahmen nennt Fiat die schlechte Auftragslage. Der Autobauer hatte Anfang Woche einen Verlust von 800 Millionen Euro für das Jahr 2009 bekannt gegeben. Auf dem Gelände des ehemaligen Konzentrationslagers von Auschwitz gedenken Hunderte von Menschen der Opfer. Anlass ist der internationale Holocaust-Gedenktag. Heute vor 65 Jahren hatten sowjetische Soldaten die Überlebenden im Konzentrationslager von Auschwitz befreit. An der Gedenkveranstaltung dabei sind unter anderem der polnische Staatspräsident Lech Kaczynski sowie die Ministerpräsidenten von Israel und Polen, Benjamin Netanyahu und Donald Tusk. Auch 150 Überlebende nehmen daran teil. Als letztes Mitglied des Europarats hat auch Russland der Reform des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte definitiv zugestimmt. Nach dem russischen Parlament sagte nun auch noch der Föderationsrat ja. Die Reform will vor allem die Richter in Straßburg entlasten. Zudem sollen Verfahren beschleunigt werden. Russland hatte die Reform jahrelang blockiert. Das Kampfhundeverbot im Kanton Zürich ist rechtens. Das hat das Bundesgericht entschieden und eine Beschwerde von Kampfhundeclubs und Hundehaltern abgewiesen. Das Zürcher Kampfhundeverbot gilt seit Anfang Jahr. In Bux im Kanton Zürich hat am Morgen ein Mann seinen Vorgesetzten und einen weiteren Mann angeschossen und verletzt. Anschließend erschoss sich der mutmaßliche Schütze selber, wie die Kantonspolizei Zürich mitteilte. Ort der Schießerei war ein kleines Sanitärgeschäft im Industriequartier von Bux. Der Journalist und Kommunikationsfachmann Roman Mezzasalma wird neuer Leiter der Nachrichtenredaktion von Schweizer Radio DRS. Roman Mezzasalma war während 16 Jahren bei Radio DRS tätig, als Wirtschaftsredaktor, Moderator und Auslandkorrespondent. Später leitete der 47-Jährige bei einer Großbank die Bereiche Internet, Video und Events. Beim Australian Open steht Roger Federer im Halbfinale. In einem hart umkämpften Spiel gewann der Schweizer in 4 Sätzen gegen den Russen Nikolai Davydenko. Im Halbfinale trifft Federer auf den Sieger aus der Partie zwischen Novak Djokovic gegen Joe Wilfried Tsonga.
Sie hören Rendezvous, das Polit- und Wirtschaftsmagazin am Mittag. Stichworte zu den weiteren Berichten. Sri Lanka. Amtsinhaber Rajapakse klammert sich an die Macht, offenbar mit allen Mitteln, sagt unsere Korrespondentin vor Ort. Das WEF, oft kritisiert und doch immer noch da. Auch beim 40. Mal ist es gut besucht und das hat seine Gründe. Saab, oft totgesagt und doch immer noch da. Ob die unbekannte Luxusmarke Spyker nun wirklich die Retterin ist. Dann, zu Besuch bei der alten Dame, Maria Becker, wird 90 Jahre alt. Axpo-Chef in Erklärungsnot, Heinz Karrer, der CEO des zweitgrößten Stromkonzerns der Schweiz, erklärt im Tagesgespräch den massiven Gewinneinbruch und erläutert seine Pläne um 13 Uhr. Zuerst aber noch zu Börse, Wetter und Verkehr.
Die Börsendaten von Thomson Reuters, der Swiss Market Index steht bei 6.479 Punkten, minus 0,1%. Der Euro wird zu einem Franken 47,22 gehandelt, der Dollar zu einem Franken 04,59. Das Wetter. Im Norden löst sich der Hochnebel bis am Nachmittag gebietsweise auf. In den Bergen und im Süden scheint trotz dünnen Wolken überwiegend die Sonne. Die Temperaturen liegen im Norden bei etwa minus 3 und im Süden bei plus 5 Grad. Morgen Donnerstag fällt im Norden Schnee. Im Süden scheint mit starkem Nordwind zeitweise die Sonne. Am Freitag ist es im Norden wechselnd bewölkt mit Aufhellungen, Schnee fällt nur vereinzelt. Im Süden bleibt es teils sonnig. Die Temperaturen liegen im Norden bei 1 und im Süden bei 7 Grad. Verkehrsinfo DRS von 12.38 Uhr in der Region Basel auf der A2 Richtung Luzern zwischen der Verzweigung Hagnau und dem Schweizer Halle-Tunnel. Stockender Verkehr wegen eines Pannenfahrzeugs im Tunnel. Der rechte Fahrstreifen ist gesperrt.
Der sri-lankische Präsident Rajapakse möchte unbedingt auch der nächste Präsident sein. Und so wie es nach der Wahl von gestern aussieht, wird ihm dies wohl auch gelingen. Laut ersten Umfragen liegt er deutlich vor seinem Herausforderer Fonseca. Aber ob bei dieser Präsidentenwahl in Sri Lanka alles mit rechten Dingen zu und her gegangen ist, ist fraglich. Offenbar wimmelt es heute Morgen in der Hauptstadt Colombo von schwer bewaffneten Soldaten. Unsere Asienkorrespondentin Karin Wenger ist zurzeit in Colombo unterwegs. Ich habe sie vor wenigen Minuten gefragt, wie sie die Lage vor Ort erlebt.
Ich stehe im Moment vor dem Büro des Leiters der Wahlkommission. Der Präsident ist eben vorgefahren, vor 10 Minuten. Wir haben keinen Zutritt zur Wahlkommission. Wir wissen auch nicht, was darin passiert. Wir wissen nicht, ob der Leiter da ist. Wir waren vorher im Hotel, in dem sich Fonseca aufhält. Das Hotel ist umstellt von Soldaten und von Polizei.
Soldaten, die das Hotel des Herausforderers Fonseca umstellen und eben die Lage vor dem Wahlbüro, wie Sie es jetzt schildern, das klingt gar nicht nach fairen Wahlen. Haben Sie weitere Indizien, dass Rajapakse die Wahlen zu seinen Gunsten manipuliert?
Wir wissen es schlichtweg nicht, aber die Zeichen, wie ich eben beschrieben habe, das sind keine guten Zeichen, das sind keine positiven Zeichen. Fonseca hat noch keine Pressekonferenz gegeben, er wollte es, war dann auf einmal müde. Wir waren an einer Regierungspressekonferenz, dort hat man uns gesagt, wir haben gefragt, wieso so viel Militär vor dem Hotel von Fonseca oder des Oppositionskandidaten steht, dann hieß es, Fonseca sei frei zu gehen zu kommen, wie er wolle. Das Militär sei dort wegen einer Militärbasis, aber das Militär ist sonst nicht dort.
Wie ist denn die Arbeit für Sie als Journalisten? Werden Sie behindert bei der Arbeit?
Es ist im Moment extrem schwierig. Also ich war an dieser Pressekonferenz des Präsidenten, der Regierung. Ich habe zwei Fragen gestellt. Man hat mich entgeistert angeschaut. Ich habe gefragt, wieso so viel Militär bei diesem Hotel von Fonseca ist. Ich habe gefragt, ob es stimmt, dass der Bruder des Präsidenten in der Wahlkommission ist zurzeit, was wir hier gehört haben. Ich wurde als Ärgste beschimpft, dass ich diese Fragen gestellt habe und bin dann am Schluss gegangen. Also die Arbeit ist nicht ganz einfach im Moment.
Was würde denn das für Sri Lanka bedeuten, wenn Rajapakse wieder Präsident wird? Was ist da Ihre politische Einschätzung?
Es würde bedeuten, dass der Präsident primär auf wirtschaftlichen Aufbau des Landes setzen würde. Es würde bedeuten, dass die Korruption, der Nepotismus, wie er in den letzten Jahren Einzug gehalten hat in der Regierung, auch weiterhin Einzug halten wird und fortbestehen würde. Es würde bedeuten, dass wahrscheinlich die Priorität des Präsidenten nicht auf Ausgleich und Minoritätenrechten liegen würden für die Tamilen und für andere Minoritäten im Land.
Aus Colombo berichtete Karin Wenger im Nachgang der Präsidentschaftswahlen in Sri Lanka. Spätestens, wenn Ende Januar noch mehr Limousinen durch die Straßen brausen, wenn Dutzende von Soldaten und Sicherheitsleuten an jeder Hausecke in Davos stehen und ständig Helikopter am Himmel lärmen, ist klar, nun beginnt wieder ein WEF, eine neue Ausgabe des World Economic Forum. Dieses findet ab heute zum 40. Mal statt. Rund 2500 Topmanager, Spitzenpolitikerinnen und Nobelpreisträger werden erwartet. Ein Stelldichein der Mächtigen, oft kritisiert und doch immer noch da. Wirtschaftsredaktor Beat Soltermann aus Davos über das erfolgreiche System WEF.
Die Welt hat nicht ein Problem, sie hat deren viele. Finanzkrise, Klimawandel, Armut, Hunger, AIDS und Migration. Die Liste ist lang und traurig und die Probleme selber ungelöst. Zum Glück gibt's da das World Economic Forum in Davos. Gründer Klaus Schwab.
Davos dient dazu, dass man all diese Probleme im Gesamtzusammenhang darstellt und am Anfang des Jahres die Prioritäten definiert.
Prioritäten definieren, aber auch nach Lösungen suchen. Nicht umsonst heißt das Motto des diesjährigen WEF, die Welt neu denken, neu entwerfen und neu aufbauen. Und das in 5 Tagen. Hohe Ziele, doch solche hat Klaus Schwab stets im Visier. Und die Topmanager und Spitzenpolitiker lassen sich auch dieses Jahr nicht von den hohen Erwartungen abschrecken, obwohl sie schon jetzt wissen, dass sie diese nie erfüllen werden. Wie in den letzten Jahren werden sie auf den Podien sitzen, oft viel reden, oft ohne viel zu sagen oder sich gar auf eine echte Diskussion einzulassen. So wie die damalige US-Außenministerin Rice, die am WEF 2006 die Frage nach den Folterungen im Irak ignorierte und stattdessen die Wahlen in Palästina kommentierte.
I'm certain that people will have seen the preliminary results of the Palestinian elections. We're going to be talking about democracy in this session.
Und sie halten Reden mit beschränkter Halbwertszeit, so wie Kanzlerin Angela Merkel, die am WEF 2009 ein neues Finanzregulierungsgremium forderte und mit Nachdruck sagte:
Dieses sollte, wo immer möglich, münden in eine Kooperation bei den Vereinten Nationen, weil ich kein anderes Gremium kenne, das diese internationale Legitimität hat.
Auch ein Jahr später keine Konturen einer Finanz-UNO in Sicht. Doch wer interessiert sich später noch für die WEF-Reden? Für viele WEF-Teilnehmer sind sie nicht so wichtig. Wichtiger ist anderes. Zwischen Reden und Podien und mitten in der WEF-Kulisse lassen sich Gespräche führen, Deals einfädeln, Investoren suchen, Geschäftspartner treffen. Da liegen die eigentlichen Prioritäten, da gibt's Lösungen zuhauf. Und das ist der Hauptgrund für den WEF-Erfolg seit nunmehr 40 Jahren. Nur zweimal gab es bis jetzt kurz Krisen. Das erste Mal wegen der Antiglobalisierungswelle zur Jahrtausendwende.
Also ich begrüße euch alle recht herzlich zur heutigen Demonstration gegen das World Economic Forum.
Demonstranten warfen dem WEF vor, ein geschlossener Club von Kapitalisten zu sein, welcher die Globalisierung auf Kosten der Armen vorantreibt. Das WEF wurde transparenter, die Demonstranten verstummten. Die zweite WEF-Krise war hausgemacht. Hollywood-Stars wurden nach Davos geholt und führten die Weltverbesserung ad absurdum. Etwa als Sharon Stone die Manager nötigte, Geld für Moskitonetze in Tansania zu spenden.
Would anyone else like to be on a team with me and stand up and offer some money and help him as well?
Eine fragwürdige Aktion. Die Moskitonetze wurden später für den Fischfang zweckentfremdet. Stone und Co. fortan in Hollywood gelassen. Seither funktioniert das WEF wieder. Für die Teilnehmenden ein Networking-Paradies, für die WEF-Organisatoren eine medial inszenierte Weltverbesserungsmaschine und für alle eine Win-Win-Sache.
40 Jahre World Economic Forum, das war Beat Soltermann. Das WEF nimmt für sich in Anspruch, dass die Spitzenleute aus den größten Konzernen vertreten sind. Weltweit mag das stimmen. Allerdings zeigt sich, dass in der Schweiz längst nicht alle Wirtschaftsbranchen gleich vertreten sind. So glänzen viele Schweizer Industrieunternehmen mit Abwesenheit. Susan Giger.
Klar, die zwei Grossbanken UBS und CS sind da. Auch die großen Versicherungsunternehmen wie die Zürich und Swiss Re findet man hier. Und man trifft auf die Bosse von ABB, Nestle und Novartis. Aber was ist zum Beispiel mit dem Uhrenkonzern Swatch? Nicolas Hayek hat man schon sagen hören, das passe nicht zu ihm, es bringe zu wenig. Eine Lücke auf der Liste der größten Schweizer Unternehmen hinterlassen aber auch Konzerne wie Richemont oder Roche. Der Pharmakonzern Roche lässt ausrichten, man sei seit mehreren Jahren nicht in Davos, es gebe aber keinen speziellen Grund dafür. Wenn es ums WEF geht, lässt man sich offenbar nicht gerne in die Karten schauen. Und dennoch, konkrete Gründe, weshalb man bisher nicht in Davos war, die gibt es. So zum Beispiel vom Basler Biotech-Unternehmen Actelion. Roland Heffeli.
Ich glaube ganz klar, dass unsere Kunden die Ärzte und die Patienten sind und die sind tatsächlich nicht in Davos.
Zwar diskutieren in Davos auch Wissenschaftler zu Themen wie Alzheimer, dennoch scheint für Actelion das Nutzen-Aufwand-Verhältnis nicht zu stimmen. Und wenn es um regulatorische Belange gehe, dann sei Actelion sowieso vertreten durch Pharmaverbände. Für Roland Heffel ist deshalb klar,
dass für unsere direkte Geschäftstätigkeit tatsächlich in Davos selber nichts von spezieller Bedeutung stattfindet, wo wir dann sagen müssten, da müssen wir dabei sein.
Ähnlich sieht es auch die Führungsco von Lonza. Netzwerken müssten sie an anderen Foren, nicht am WEF, zumal eine Teilnahme in Davos auch relativ teuer sei, heißt es. Mit einer Mitgliedschaft von 150.000 Franken aufwärts ist das WEF nicht nur teuer, sondern auch aufwendig. Damit begründet der Sprecher des Versicherungsunternehmens Swiss Life die Absenz. Eine Teilnahme bedeutet auch, die Präsenz zu planen und zu organisieren. Man habe dieses Jahr andere Prioritäten gesetzt. Solche Fragen wie, ob sich eine Teilnahme lohnt, ob man den Aufwand bewältigen kann, stellen sich offenbar vor allem Industriebetriebe, nicht so die Finanz- und Beratungsbranche. Dort spielt auch die Größe des Unternehmens keine Rolle. So trifft man in Davos nämlich auch auf Teilnehmer, die ein Finanzunternehmen mit ein paar Dutzend Mitarbeitern führen. Einer von diesen Finanzinvestoren erklärt, er sei in Davos, weil hier nicht nur Kapitalnehmer sein sollen, sondern auch Kapitalgeber. Und so dürfte das Schein nicht trügen. Kontakte knüpfen, das muss man sich leisten können. Und wenn in Davos über die Art und Weise des Wirtschaftens diskutiert wird, dann ist vor allem die Finanzindustrie gut vertreten.
Ende letzten Jahres hieß es im schwedischen Trollhättan noch, niemand will Saab von General Motors kaufen, die Fabrik wird geschlossen. Alle Mitarbeiter erhielten die Kündigung. Und man begann damit, die Firma abzuwickeln, also den Betrieb einzustellen. Gestern Abend nun aber offenbar die Wende. Saab-Besitzer General Motors verkündet, man habe mit dem holländischen Sportwagenhersteller Spyker doch noch einen Käufer gefunden. Ist das jetzt wirklich die Rettung für Saab? Wirtschaftsredaktor Philipp Ehrert.
Schon lange wollte der amerikanische Autogigant General Motors seine schwedische Tochter Saab loswerden. Mehrere Interessenten meldeten sich bei General Motors, doch letztendlich wollte niemand Saab haben. Seit gestern heißt es nun, Saab sei praktisch verkauft. Hat Saab nun wirklich einen ernsthaften Interessenten gefunden? Professor Wolfgang Meinig von der Universität Bamberg.
Also diese lange Unsicherheitsphase mit Absichtserklärungen und Dementis liegt einfach auch an der Verhandlungstaktik und der Verhandlungsweise von GM. Aber ich denke, dass jetzt eine Entscheidung gefällt ist und dass der Vertragsentwurf umgesetzt wird. Da bin ich sehr sicher.
Spyker ist ein kleiner Sportwagenhersteller aus den Niederlanden, der zwar eine lange Tradition hat, aber gerade mal ein paar Dutzend Autos im Jahr baut. Saab ist zwar auch ein Winzling, verglichen etwa mit Volkswagen oder Ford, produziert aber immerhin etwas über 50.000 Fahrzeuge im Jahr. Trotzdem traut der Autoexperte Wolfgang Meinig Spyker die Übernahme zu.
Allerdings muss ich sagen, in der Größe wird Saab nicht mehr existieren können.
Spyker kann also nur mit einer verkleinerten Saab-Fabrik erfolgreich sein. Umso mehr, als dass in der Autoindustrie weltweit Überkapazitäten bestehen. Das heißt, in der Industriestadt Trollhättan verschwinden viele Arbeitsplätze. Saab hat in den letzten Jahren hohe Verluste eingefahren. Die neuen Modelle mochten die potenziellen Saab-Käufer nicht überzeugen. Zu wenig sahen sie aus, wie zum Beispiel das berühmte Modell 900, das wegen seiner eigenwilligen Form Exklusivcharakter hatte. Zu fest erinnerten die neuen Modelle an amerikanische Autos. Spyker als Hersteller von exklusiven Autos könne hier eine Wende bringen, sagt Professor Wolfgang Meinig.
Tendenziell kann man sagen, dass Spyker und Saab zusammenpassen. Insbesondere, weil die Unternehmensphilosophie ganz ähnlich ist. Man baut Fahrzeuge, exklusive Fahrzeuge für Individualisten.
Jedoch habe Spyker einen beschwerlichen Weg vor sich.
Es kommt sehr darauf an, dass Spyker gelingt, mit Saab wirklich attraktive, exklusive Fahrzeuge zu bauen. Und da müssen sie einiges drauflegen.
Die 500 Millionen Euro, die Spyker von der Europäischen Entwicklungsbank für die Übernahme bekommen soll, würden da nicht reichen, so Meinig. Spyker-Besitzer Viktor Müller wird für eine nachhaltige Rettung also wohl noch weiteres Geld auftreiben müssen.
Jemen. Das Land steht vor dem Zusammenbruch. Es ist deshalb an und für sich eine gute Nachricht, dass sich die Weltgemeinschaft erstmals mit dem Schicksal dieses armen Landes befasst, das gleich von mehreren Konflikten erschüttert wird. An einer internationalen Konferenz in London bemühen sich die Außenminister verschiedener Länder, einen Weg zur Rettung von Jemen zu finden. Doch die Situation im Land ist so schwierig und verfahren, dass die Erfolgsaussichten der Londoner Konferenz gering sind. Aus London berichtet Fredrik Steiger.
Die Welt hat Angst vor einem ihrer ärmsten Länder. Denn genau weil der Jemen so arm ist, weil die Regierung weite Teile des Landes nicht mehr kontrolliert, konnte sich das Terrornetzwerk Al-Qaida einnisten und findet immer mehr Anhänger. Nachdem das Land und seine vielfältigen Probleme jahrelang niemanden interessierten, heißt es nun auf einmal, der Jemen muss gerettet und stabilisiert werden. Doch auf der heutigen ersten internationalen Jemen-Konferenz in London ist guter Rat teuer. Klar ist immerhin, ein militärisches Einschreiten der USA oder des Westens wird inzwischen ausgeschlossen. Das lehnt auch die jemenitische Regierung selber entschieden ab. Außenminister Abu Bakr al-Kirbi machte zum Konferenzbeginn klar:
We were always advocating that combating terrorism must be linked with development in the country.
Seine Regierung habe stets gesagt, dass die Terrorbekämpfung einhergehen müsse mit der Entwicklung des Landes. Diese Position vertritt auch der unabhängige jemenitische Journalist Mohammed Al-Qadi ganz entschieden. Al-Qaida sei in Jemen zwar ein ernstes Problem, aber nicht derart gravierend, wie es zurzeit im Westen dargestellt werde. Die blutige Rebellion im Norden des Landes, der Separatismus im Süden, die Armut, das Versiegen des Erdöls, die extreme Wasserknappheit seien viel bedrohlicher. Der Westen müsse jetzt in London die Regierung im Jemen unter Druck setzen, sich dieser Probleme anzunehmen. Zumindest das erkennen inzwischen auch die Amerikaner an. Deren General David Petraeus, der kürzlich mehrfach im Jemen war.
These are endeavors that have to be comprehensive in nature and they have to be enduring in their time frame.
Wer das Land stabilisieren wolle, brauche einen langen Atem und einen umfassenden Ansatz. Militärische Maßnahmen allein genügten nicht. Barbara Bodin, die frühere US-Botschafterin in Sanaa, sagt es so:
If we do security first or security only, then we are going to be in a situation.
Wenn man sich nur um Al-Qaida und um die Sicherheit kümmere, schaffe man im Jemen ein neues Afghanistan- oder Irak-Problem. Das Rezept laute vielmehr, der Regierung zu helfen, das Land endlich wirklich zu kontrollieren. Das Problem ist aber, diese Regierung hat nach Jahrzehnten im Amt abgewirtschaftet. Für die Bevölkerung ist sie unfähig und korrupt. Der Westen steckt daher im Dilemma. Tut er nichts für den Jemen, droht dem Land der totale Kollaps. Tut er aber etwas und leistet massiv Entwicklungshilfe, dann stützt er zugleich ein im Volk völlig ungeliebtes Regime.
Die Schauspielerin Maria Becker ist das, was man eine Legende zu Lebzeiten nennt. Maria Becker kam als junge Schauspielerin während des Zweiten Weltkriegs nach Zürich, war Mitglied des damaligen Emigrantenensembles, spielte eine wichtige Rolle in den ganz großen Zeiten des Zürcher Schauspielhauses. Seit über 60 Jahren lebt Maria Becker nun in Zürich und morgen feiert die große Schauspielerin ihren 90. Geburtstag. Karl Linder hat Maria Becker besucht.
Maria Becker hat nie etwas von Etikette gehalten und sie tut es auch heute mit 90 Jahren nicht. Sie will keine große Tragödin, keine Grande Dame sein. Entsprechend weiß sie sich gegen die Titel, die man Ausnahmeerscheinungen wie ihr so gerne gibt, zu wehren.
Was ist das, eine Grande Dame? Weiß ich nicht. Das finde ich furchtbar. Ich bin eine Schauspielerin, ich spiele sehr gern komische Rollen und, naja, bin eigentlich eine Charakterschauspielerin, würde ich mich bezeichnen.
Als Charakterschauspielerin hatte Maria Becker bereits in jungen Jahren eine Stimme, die auffiel. Obwohl ihre Eltern versucht hatten, sie vom Theater fernzuhalten, ließ sie sich in Wien zur Schauspielerin ausbilden. Kaum das Diplom in der Tasche, gelang es ihr 1938 nach dem nationalsozialistischen Anschluss Österreichs ans Deutsche Reich nach England zu emigrieren. Unterwegs bewarb sie sich am Schauspielhaus Zürich, wurde sofort engagiert und feierte schon bald als strahlende Heldin in klassischen Rollen erste Erfolge. Als Penthesilea und Iphigenie hat Maria Becker begonnen. Alle großen Rollen der klassischen und modernen Theaterliteratur hat sie danach gespielt. Viele, wie etwa Elisabeth aus Schillers Maria Stuart, sogar mehrmals.
Draußen, Lady Stuart, ist eure Freundschaft. Euer Haus das Papsttum. Der Mönch ist euer Bruder. Euch zur Erbin erklären, dass ihr bei meinem Leben noch mein Volk verführtet, dass alles sich der neu aufgehenden Sonne zuwendete. Und ich regiert in Frieden.
Als Maria Becker 1986 die Rolle der Königin von England erneut erhielt, war sie bereits weit über 60 Jahre alt. Die ungewöhnliche Besetzung sorgte schon vor der Zürcher Premiere für Aufsehen, war es doch gar nicht im Sinne Schillers, Elisabeth von einer älteren Frau spielen zu lassen. Doch ihr Format stellte die Becker erst recht unter Beweis. Durch ihre gewaltige Sprechkunst, ihre faszinierende Darstellungskraft als große, tragische Heldin. Natürlich gab es auch Rollen, deren Wirkung Maria Becker missfiel. Zum Beispiel die der Märtyrerin in Gertrud von Lefort's Stück «Die Letzte am Schafott».
Da habe ich einen Brief bekommen von einem jungen Mädchen, die schrieb, sie hätte eigentlich durch mich den letzten Anstoß bekommen, ins Kloster zu gehen. Und da habe ich gedacht, oh Gott, das ist genau, was ich nicht wollte.
Was Maria Becker als Schauspielerin erreichte, was sie antrieb und ihr zu der glanzvollen Karriere verhalf, ist nicht nur Talent und harte Arbeit. Es ist ihre unabdingbare Liebe zum Beruf. Die Fähigkeit, mit jeder neuen Rolle wieder vorne anzufangen und dabei auch die eigenen Schwächen auszuhalten. Zum Beispiel Lampenfieber.
Das ist wie eine Krankheit. Ich habe sehr viel Lampenfieber und kann das kaum bekämpfen. Ich versuche es immer wieder.
Altersmüdigkeit und Altersmilde, all das will Maria Becker nicht kennen. Die Bühne ist ihr Zuhause. Und das verlässt sie nur, wenn es einen guten Grund dafür gibt. Etwa eine Weltreise. Denn die wünscht sie sich zum Geburtstag. Mit dem Schiff einmal rundherum um die ganze Welt.
Karl Linder.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.